Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Live Nation, das ist der größte Konzertveranstalter der Welt. Zehntausende Veranstaltungen werden in normalen Zeiten von der in den USA beheimateten Firma durchgeführt. Ihr gehören Konzerthallen, Theater, Freilichtbühnen. Musikerinnen wie Madonna oder Jay-Z oder U2 haben oder hatten Verträge mit Live Nation. Corona hat natürlich massive Auswirkungen auf ein Unternehmen wie Live Nation und das ja auch in Zukunft. Niemand weiß, ob es zweite oder dritte Wellen geben wird, ob erneute Lockdowns drohen, ob Großveranstaltungen, wenn sie denn wieder genehmigt werden, nicht auch kurzfristig wieder abgesagt werden können. Live Nation scheint sich auf diese Zeit vorzubereiten, ändert mit Hinweis auf außergewöhnliche Zeiten eine ganze Reihe von finanziellen Risiken versuchen die abzuwälzen. Risiken, die nichts mit Corona zu tun haben, abzuwälzen auf Musikerinnen und Musiker. Das berichtet die amerikanische Ausgabe des Rolling Stone Magazine unter Berufung auf ein Live Nation Memo. Live Nation plant demnach, dass zum Beispiel bei Konzertausfall wegen schlechten Kartenverkaufs den Musikerinnen nur noch 25% der vereinbarten Honorare bekommen werden, anstatt 100%. Und wenn Musikerinnen ihrerseits ein Konzert absagen, dann müssen sie die doppelte Summe an des vereinbarten Honorars als Strafe zahlen. Ist das fair? Darüber spreche ich jetzt mit Markus S. Kleiner. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler und Professor an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Guten Tag.
Hallo.
Was sagen Sie, was passiert da gerade? Einer der größten Konzertveranstalter nutzt die Situation und setzt rigoros eigene Interessen durch?
Ich finde das sehr einerseits naiv und auf der anderen Seite unfassbar unverantwortlich. Denn es wird keine Krisengewinnler im Bereich Live-Musik geben, wenn nicht die Veranstalterin, die Künstlerin und die Fans zusammen die Krise überstehen und man sich überlegt gemeinschaftlich, wie wird die Zeit nach Corona aussehen, werden wir keine tragfähigen neuen Konzepte haben, die auch bei neuen Krisen, neuen Pandemien oder neuen Lockdowns greifen.
Aber überrascht denn das? Ich meine, Live Nation war ja noch nie dafür bekannt, dass sie den Künstler, die Künstlerin so besonders im Blickfeld haben.
Dass Live Nation primär an sich denkt, das ist bekannt. Dass man sich aber jetzt hinstellt und wir wissen, dass der Live-Musikbereich kurz vor dem Bankrott und vor dem Kollaps steht. Viele Booking-Agenturen müssen aufgeben, schon nach diesen wenigen Monaten, dass das Business nicht stattfindet, dass wir den Festivalsommer nicht haben. Da muss man doch gerade als große Veranstaltungsagentur sich darum kümmern, stark zu bleiben mit den Künstlerinnen zusammen und nicht zu überlegen, naja, wie sichere ich mein finanzielles Überleben? Weil wenn man sein finanzielles Überleben als Veranstalterin sichert, aber die Künstlerinnen können das nicht, dann hat man aber auch keinen Content mehr, den man auf die Bühnen stellt.
Was würden Sie denn sagen, was ist denn die dramatischste Neuerung in diesen beabsichtigten Vertragsänderungen? Die Strafe für Konzertabsagen durch Musikerinnen oder auch der Part mit den Versicherungen? Da heißt es ja, die Musikerinnen sollten in Zukunft auch immer eigene Versicherungen abschließen, die dann aufkommen, wenn Konzerte wegen höherer Gewalt, also ich würde mal sagen, sprich Corona, abgesagt werden müssten.
Ja, es ist ein Ungleichgewicht, was erzeugt wird. Es ist einerseits der Schutz der Veranstalterinnen zu sagen, in finanziell unsicheren Zeiten oder in so risikobehafteten Zeiten wie den unseren müssen wir auch unser Business schützen. Das ist ja erstmal per se nicht falsch, aber es ist in der Lösung, wie sie präsentiert wird, falsch. Was ich sehr problematisch finde, ist vor allem diese Abgabe der Rechte an Verwertung, also an Zweit- und Drittverwertung. Zum Beispiel steht in diesem Memo, dass die Künstlerinnen sich von Anfang an verpflichten müssen. Es muss einen Livestream geben, Fernseh-Live-Übertragung und so weiter. Also die Veranstalterinnen festlegen, dass das Live-Business, auch das Verwertungs-Business, nicht mehr in ihren eigenen Händen liegt. Dass sie nicht mehr selbstbestimmt dann sagen können, so, ich möchte dieses Konzert für meine Live-DVD und so weiter. Das können sie natürlich noch machen, aber die Veranstalterinnen dürfen da mitsprechen. Und diesen Verlust also an Souveränität, den finde ich sehr problematisch.
Was können denn Musikerinnen gegen solch fragwürdige Verträge tun? Also weder in Deutschland noch in den USA gibt es ja so eine richtige, große, enge, engagierte, starke Interessenvertretung für Musikerinnen. Braucht es vielleicht so eine Art Musikerinnen-Gewerkschaft?
Ja, es braucht auf jeden Fall eine Interessenvertretung, wo man auch mal als Künstlerinnen aus einer Stimme heraus sprechen kann. Denn natürlich sind Künstlerinnen sehr stark, drehen sie sich um sich selbst, weil sie sich selbst vermarkten, auf den Markt stellen müssen. Das ist ja ganz logisch. Aber man braucht bei solchen Themen jemanden, der hilft, gegen so ein Vorgehen auch gemeinschaftlich zu opponieren und zu sagen, nein, danke, so geht's nicht. Lass uns an einen Tisch setzen und lass uns faire Bedingungen für alle Seiten schaffen. Und dazu gehören aber auch die Fans. Es sind nicht nur die Künstlerinnen und die Veranstalterinnen, sondern die Fans müssen damit eingedacht werden. Und dann muss man überlegen, wo geht die Reise hin.
Das ist natürlich schwierig. Live Nation wird größer und größer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Monopolist ist, aber ist eventuell auf dem Weg dahin. Wie soll man sich da ja als einzelner Musiker gegen stemmen?
Das ist genau der Punkt. Also Live Nation geht sehr stark in Richtung Monopol. Und wenn die Monopolisten alleine, das haben wir im Video-on-Demand-Streaming genauso mit Netflix, Amazon Prime, wenn man sich nicht gegen die wehren kann und die immer stärker werden und man muss ihre Spielregeln mitspielen, naja, dann ist das Moment der Demokratie dabei, geht immer stärker verloren. Und wenn es keine Interessenvertretungen gibt und man nur als einzelner Künstler antreten muss gegen Live Nation, das ist David gegen Goliath und das geht nicht gut aus. Deshalb ist es immer angebracht in unserer heutigen Zeit, dass man sich zusammenschließt und überlegt, was wollen wir denn als Künstlerin, als Musikerin, was wollen wir vom Management her und wie verhalten wir uns möglichst stark gegen so einen starken Gegenspieler, der uns die Regeln unseres Businesses bestimmen will.
Werden wir denn so als Konzertgänger von diesen Veränderungen etwas mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das wird sich auf alle Bereiche der Live-Musik auswirken. Das wird sich auf Ticketing, das wird sich aufs Marketing auswirken. Das wird sich aber auch auswirken darauf, ob bestimmte Künstlerinnen Verträge kündigen mit Live Nation und sagen, okay, wir werden woanders hingehen. Wir werden dann vielleicht nicht mehr bei Festivals spielen, aber bei allen Festivals und so weiter. Das wird, wenn Live Nation Druck aufbaut und auf seinen Regeln beharren wird, wird es zu verschiedenen Brüchen mit Musikerinnen kommen. Und das wird dann für die Fans auch die Orte verändern oder auch die Festivals verändern, die man gerne besucht, um seine Bands, die man feiert, sehen zu können. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch mit Blick auf die Zukunft, wenn Live Nation so konsequent diesen Schritt durchzieht, dann werden sie weitere Schritte durchziehen und es geht alles auf Kosten der Künstlerin und damit letztlich auf Kosten der Fans.
Sagt der Medien- und Kulturwissenschaftler Markus S. Kleinert. Er ist von der SRH, der Berlin University of Applied Sciences. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.